etwas zum Thema Erziehung oder Familie. Oder eigentlich, wenn man es doch genauer nimmt, es geht eigentlich los, ich muss zurückblättern zum letzten Sonntag, es geht um Hausgemeinschaft. Das Miteinander der Generationen unter anderem auch. Sabine guckte heute Morgen schon so interessiert, was habe ich wieder für einen Schlips um? Da steht drauf Kreuz und Quer. Das war eine Veranstaltung in meiner alten Gemeinde, Kreuz und Quer, der Gottesdienst für alle Generationen. Oder Kreuz und Quer, der Nachmittag für dich. Und das ging wirklich so dieses Generationenübergreifende. Und das haben wir auch gerade eben halt in so einer Großfamilie drin. Und ich möchte noch ein bisschen Öl in das Feuer gießen, was du uns da aufgezeigt hast. Also Jesus Sirach ist ja Weisheitssprüche zeitgenössischer Natur, nicht immer nur in dem Sinne würden wir sagen fromm, sondern auch manches einfach aus dem Umfeld heraus. Aber es gibt so andere nette Geschichten, die ja, uns das auch manchmal sehr eindrücklich vor Augen halten. In einem Supermarkt war eine lange Warteschlange vor der Kasse. Hinter einer älteren Dame stand eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Und der Junge stieß der älteren Frau immer wieder mit dem Einkaufswagen kräftig gegen die Beine. Die Frau hat, irgendwann war es ihr zu viel, die Mutter des Kindes doch gebeten, sich um ihren Sohnemann da zu kümmern und dem Einhalt zu gebieten. Die Antwort war etwas schnippisch. Ich erziehe mein Kind antiautoritär. Wenn es Lust dazu hat, dann darf es das auch ruhig tun. Ein junger Mann, der hinter dieser Mutter in der Reihe wartete, nahm daraufhin ein Glas Honig aus seinem Wagen, öffnete es und goss diesen Inhalt besagter Dame und Mutter von hinten über den Kopf. Als sie sich empört umdrehte und schimpfte, antwortete er nur: Ich bin auch antiautoritär erzogen worden. Da hammer's. Eine alte Geschichte und doch, es ist wirklich so, durch die Zeiten hindurch bestimmte Erziehungsstile, es gab den Stil, wo die ja der Wille des Kindes gebrochen werden sollte, dann gab es eben halt dieses antiautoritäre Mach, was du willst und Kinder entdecken schon selber ihre Grenzen. Man merkt aber auch, wohin so eine grenzenlose Freiheit führt. Es gab und gibt mitunter Schlüsselkinder, das heißt Kinder, die werden den Medien überlassen. Wie oft war Babysitter Fernseher, heute ist es vielleicht Handy und Internet, alles möglich. Oder ich weiß es von einem guten Freund, lange Jahre Schulleiter, sagt, ja, die Erwartungen der Eltern sind immer mehr in der Richtung, dass wir die Erziehung leisten in der Schule. Das heißt, sie haben etwas delegiert in einen Raum hinein, wo es eigentlich gar nicht hingehört und was gar nicht leistbar ist. Also auch das. Und dann merkt man, ja, was kommt denn da alles dabei heraus? Großartige Verunsicherung in den Familien. Und es macht gleichzeitig deutlich, diese Spielregeln oder guten Maßstäbe für das Miteinander in der Familie. Wir brauchen das dringend. Das sind halt auch manches, ich vergleiche das als Leitplanke. Wir brauchen diese Begrenzung. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. Wenn ich so Auto fahre, gute Nacht, liebe Luzi, das geht schief. Danke, Marianne, aber so ist es, wenn ich mir das nur vorstelle. Grenzenlose Freiheit, Pastor hat Vorfahrt, was interessieren mich irgendwelche Verkehrsschilder? Wäre ein lebensgefährliches Experiment. Und wenn man dann sagt, Mensch, wir gucken doch mal in die Bibel rein. Was wird uns da über Pädagogik beigebracht? Welchen Stellenwert haben Kinder und Eltern? Können wir vielleicht etwas davon lernen? Und auch wenn nicht jeder Kinder hat, du hast es schon gesagt, Sabine, wir sind trotzdem selber alle einmal Kinder gewesen. Also von daher geht es uns etwas an, wir können das nachempfinden und es macht etwas mit uns. Und manchmal hängt das auch sogar mit unserer Beziehung zu Gott zusammen. Je nachdem, wie ich meinen Vater erlebt habe, habe ich Probleme damit, Gott als meinen Vater zu erleben. Manchmal braucht es da einiges. Und dann haben wir heute so interessante Probleme oder schwierige Problemfälle, Scheidungskinder, Patchwork-Familien. Es gibt so viele Konstellationen, diese scheinbar ja, spannende Konstellation der Großfamilie. Sie hat viel für sich, weil man sich gegenseitig aneinander geschliffen hat und manches entdeckt hat. Und dann erinnere ich an den Vers, den ich am vergangenen Sonntag oben drüber gestellt habe. Und zwar aus Epheser 5, den Vers 21, ordnet euch einander unter, wie es der Ehrfurcht vor Christus verlangt. Das ist eigentlich eine gute Regel für Hausgemeinschaft. Allgemein eine gute Regel auch für die Hausgemeinschaft in einer Gemeinde. Auch das ordnet euch einander unter. Und ich halte diesen Vers wirklich für einen der wichtigsten. Und jetzt muss ich eine Einschränkung machen, weil Paulus diesen Satz an Christen schreibt. Das heißt, es funktioniert, das, was ich vergangenen Sonntag gesagt habe und worum es heute geht, ist erst einmal an die Adresse von Menschen gerichtet, die sagen, wir unterstehen Gott. Wir nehmen das ernst, was er uns sagen will. Weil wenn ich das so in die Gesellschaft reinbringe, könnte es schwierig werden. Es schadet nichts, aber dann zu sagen, ja, da höre ich drauf, weil es gibt ein entscheidendes Wort, das werdet ihr merken, das war letzte Woche so und das ist diese Woche auch wieder so. Das gleiche wichtige Wort, es macht aber insgesamt deutlich, es soll kein Oben und Unten geben, sondern dieses Einander untertan, das ist so eine Wechselbeziehung, um die es geht. Keine Rangeleien, sondern gegenseitiger Respekt, Achtung, Wertschätzung, Rücksicht und das Motiv Ehrfurcht vor Christus. Respekt vor Christus, den lasse ich mir hineinreden. Sonst ist das ja manchmal anders. Da redet mir keiner rein. Was ich zu Hause mache, das geht keinem etwas an. Und an der Stelle zu sagen, doch, es geht jemandem etwas an. Und von diesem Grundsatz her lässt sich menschliches Miteinander gestalten. Und es gibt so viele, Christina, du hattest das auch schon gesagt, so viele, auch im Alten Testament, Familiengeschichten. Isaak und Rebekka mit ihren Lieblingssöhnen. Spannend. Jakob und sein Lieblingssohn Josef. Was hat das für Leid mit sich gebracht? David und sein Sohn Absalom, der seinen Vater beerben wollte auf den Thron. Einfach nur mal so, und wenn ihr mal so mit dieser Brille so durch die Bibel durchfräst, dann merkt ihr, das ist ganz, ganz viel, was uns da begegnet. An ja, menschlichem Leid, zwischenmenschlichen Spannungen, familiären Geschichten. Es gibt Anweisungen, wie die Geschichte von Gottes Handeln von Generation zu Generation weiterzugeben ist. Das ganze Geschehen um das Passafest. Der Älteste fragte, wie war das denn? Es wurde lebendig gehalten. Oder eben halt hier in der Weisheitsliteratur. Aber am spannendsten für mich ist das, Jesus über die Schulter zu gucken. Wie ist Jesus eigentlich mit seinen Eltern umgegangen? Und davon gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Aber so deutlich zu machen. Und Jesus stellt uns Erwachsenen nicht umsonst die Kinder als Beispiel vor Augen. Wie bekommen wir Zugang zu Gottes Reich? Er sagt nicht die Frömmsten nach vorne, nicht die Ältesten, nicht die Pastoren, nicht irgendwo. Nein, er sagt die Kinder. Dieses vertrauensvolle, kindliche Vertrauen der Kinder, da steckt etwas drin. Und dann in der römischen Kultur, wenn man da hineinschaut, der Vater hatte absolute Herrschaft zu Hause. Ihm war jegliche Form von Strafen bis hin zur Sklaverei möglich. Schon bei der Geburt ging es um Leben oder Tod. Der Vater konnte ein Kind ablehnen oder annehmen. Und häufig bei Mädchen. Und das ist in manchen Kulturen immer noch problematisch. Und da hinein fallen sozusagen auf diesem Hintergrund diese kurzen Verse und doch knackige Verse. Also, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht, denn so ist es recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste und grundlegende der Gebote, die das Verhalten der Menschen untereinander betreffen. Darum folgt ihm auch eine Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Erzieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist. Also ähnlich wie bei der Zuordnung von Mann und Frau müssen wir zuerst feststellen, das, was Paulus schreibt, in eine Situation hinein, das geht über das zeitgenössische Denken von Familie, von Miteinander hinaus. Das ist ein Mehr. Es ist eine Grundlage für das Miteinander der Generation. Und insofern müsste ich sagen, Spielregeln für die christliche Familie. Und Gott gibt eine Ordnung für die Kinder. Und wenn man dann diese Lebensregeln sich anguckt, dann haben wir eben diese Großfamilie, diese mehreren Generationen unter einem Dach, wo früh Verantwortung für die nachfolgende Generation übernommen wurde. Und Familienleben war mitunter recht spannend. Wenn jeder nur auf seins pocht, dann führt das unweigerlich zu Reibereien. Und das Wort Großfamilie hat ja wirklich Bedeutung gehabt. Das waren dann nicht ein Kind, zwei Kinder oder so, sondern es waren deutlich mehr Kinder. Und auch wenn wir heute andere Verhältnisse haben, so ist es doch allen gemeinsam, dass wir eben halt Kinder unserer Eltern sind und bleiben. So als kleine Randnotiz, mein Vater hat das über lange Jahre versucht mit uns Kindern bei Besuchen von irgendwelchen Museen, ein Erwachsener und drei oder vier Kinder, auch wenn die Kinder schon alle erwachsen waren. Aber von dem Blickwinkel aus hat er recht. Wir sind und bleiben seine Kinder. Ich bin immer noch sein Sohn. Kann ich dran machen, was ich will? Es ist so. Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn wir als Eltern beziehungsweise wen wir als Eltern und wen wir als Kind von Gott geschenkt bekommen. Stellt euch mal so eine Wunschliste vor. Ich hätte gerne so das Kind oder ich hätte gerne den Vater, die Mutter. So ein Katalog, wie das aussehen würde, wenn ihr solche Kriterien aufstellen würdet. Und wer Kinder hat, der weiß, Kinder verändern das Leben der Eltern nachhaltig. Vielleicht sagt man nicht umsonst, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, andere Sorgen, würde ich vielleicht sagen. Und das finde ich eben halt auch spannend, dann um als Kind, egal wie erwachsen ich mich fühle, zu begreifen, was das Anliegen dieser Lebensregel ist. Von Gott brauche ich einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, der ist nämlich wie in der vergangenen Woche dieses kleine Wort wie. Das ist das alles Entscheidende. Also wenn ihr von zwei Sonntagen nur etwas mitnehmt, dann nehmt das wie mit und dann lest die Texte. Dann habt ihr schon unwahrscheinlich viel mitgenommen. Also hier steht der aus gutem Grund, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht, denn so ist es recht. Weil ich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus lebe und es dieser Beziehung entspricht, deshalb soll und kann ich meinen Eltern gehorsam sein. Und jetzt sage ich etwas Gefährliches. Und da merkt man mich auch, wie wichtig dieses Vorzeichen ist, ohne von vornherein Angst haben zu müssen, dass diese ihre Macht missbrauchen. Und jetzt muss ich eine Fußnote einführen, weil leider Missbrauch nicht nur etwas außerhalb von Gemeinden ist, nicht nur etwas außerhalb immer ist bei den anderen, sondern dass es leider auch bis in Gemeinden hineinschwappt. Aber das Wie wird an der Stelle durchbrochen. Wir werden, und das ist aus gutem Grund, auf Jesus Christus verwiesen. Wie ist er mit seinen Eltern umgegangen? Wir wissen leider nicht so viel aus seiner Kindheit, wie wir es gerne hätten. Aber nachhaltig ist ja das Erleben des 12-jährigen Jesus, der mit seinen Eltern in Jerusalem unterwegs ist, der verschütt geht, sage ich mal so ein bisschen flapsig. Sie suchen ihn und finden ihn nach ausdauernder Suche wieder im Tempel. Und auf ihren Vorwurf hin antwortet er, warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Wenn ich das aus Vaters Seite anhöre, sage ich, das ist ganz schön frech. Also wäre zumindest eine mögliche Reaktion drauf. Aber das war für ihn Priorität. Mein Vater im Himmel, der Gehorsam, die Nähe zu seinem himmlischen Vater. Und dann wird allerdings auch gleich hinterher etwas Tolles berichtet, darf man nämlich nicht ausblenden. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und gehorchte ihnen willig. Also, da haben wir gemerkt, die Priorität war Gott, sein himmlischer Vater, aber diese Unterordnung oder Einordnung in diese gute Ordnung, die war eben auch gegeben. Und wenn schon Jesus das für nötig hält, seinen Eltern zu gehorchen, wie viel mehr haben wir es erstmal nötig im Blick auf Gott, aber wie gut tun wir daran, unseren Eltern zu gehorchen und jetzt mit dem Zusatz, sofern das wirklich unter diese christlichen, biblischen Vorzeichen ist. Wenn sich das gegen Gott richtet, haben wir es auch mit der Obrigkeit. Ist ja auch genauso eine Spannung. Und es gibt wirklich sehr spannende Bibelstellen zum Thema Gehorsam gegenüber den Eltern. Ich möchte mal so zwei anreißen. 5. Mose 21 und 2. Timotheus 3. Aus der ersten heißt es: Gesetz den Fall, jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist, dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter hört, dann sollen ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, ihn den Ältesten der Stadt vorführen und zu ihnen sagen: Unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen, er ist ein Prasser und Säufer. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn durch Steinigung hinrichten. Was bin ich froh, dass das nicht mehr Gültigkeit hat. Also, ne? Oder das andere, als Zeichen, als Signal für das Ende: Du musst wissen, in der letzten Zeit vor dem Ende der Welt stehen schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und von nichts mehr Ehrfurcht haben. Könnt ihr selber entscheiden, wo ihr sagt: Ja, da finde ich etwas wieder. Da sehe ich an der einen oder anderen Stelle etwas, was zeitgeschichtlich beschrieben ist, was in der Situation hineinpasst. Wie ist Jesus jetzt mit seinem himmlischen Vater umgegangen? Ihm ging es immer darum, den Willen seines Vaters zu tun. Und da merken wir schon, wenn ich das jetzt eins zu eins auf uns Menschen übertragen wollte, ich glaube, das wäre ganz schön steil. Weil auch da merken wir, wie sich durch das Alter etwas hindurchzieht. Eltern können manchmal ganz schön viel Druck auch auf ihre Kinder ausüben. Aber so wie Jesus es beschrieben hat im Vaterunser oder im Garten Gethsemane. Zwei Dinge, die uns Paulus allerdings im Stammbuch schreibt, und da möchte ich jetzt noch einmal das Augenmerk drauf legen, ist einmal dieses Gehorchen. Gehorchen heißt zuerst: Ich höre auf meine Eltern. Das meint die praktische Unterordnung unter die Autorität meiner Eltern, das Hören und Befolgen ihres Willens, auf jeden Fall so lange, wie ich bei dem ersten Bild die Füße unter ihren Tisch strecke. Also es war wie aus dem Leben. Ich stand vor der Frage: Wo werde ich Mitglied, in welcher Gemeinde? Und mein Vater sagte genau diesen Satz: Sabine, solange du deine Beine unter meinen Tisch legst, war ich Mitglied in der einen Gemeinde. Also, aber was deutlich dran wird: Das Motiv ist nicht Angst. Darum geht es eben gerade nicht, sondern das Motiv ist, dass Hören und Gehorchen heißt: Ich vertraue, ich liebe. Und da, wo das nicht gegeben ist, wird das unwahrscheinlich schwer. Da wird das zur Überforderung. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe jahrelang in Angst vor meinem Vater gelebt. Ich habe Veränderung erlebt und Befreiung erlebt. Also, ich höre auf meine Eltern. Und ein zweiter Gedanke, der dazu gehört, genauso ganz einfach, aber vielleicht liegt gerade darin auch das Schwierige: Ehren. Ich achte meine Eltern. Das heißt, die Eltern in ihrer Stellung anzuerkennen, die Gott ihnen zugeteilt hat, und die Verantwortung natürlich auch, die sie haben für ihre Kinder, ihnen das Gewicht zu geben, das ihnen zukommt. Gott hat uns Eltern geschenkt, damit sie uns helfen, in dieser Welt zurechtzukommen, lebensfähig zu werden. Sie haben vor Gott den Auftrag und die Verantwortung, uns Kinder zu erziehen. Wie können wir unseren Eltern Dankbarkeit zeigen? Deswegen ist so ein Muttertag, wenn das nur ein Alibi-Tag wird, also Leute, verzichten wir drauf, streichen wir ihn raus. Mutter, du kannst das Geschirr stehen lassen, kannst du morgen spülen. Karikatur, gerne benutzt, aber manchmal so, wenn das dieser eine Tag ist im Jahr, dann ist das eine große Katastrophe. Also, wie können wir Dankbarkeit ausdrücken, kreativ werden? Und Gott verspricht, dass unser Verhalten Konsequenzen hat im Blick auf die Lebensqualität. Das war ja genau das. Also, über Wohlergehen, kurz seinen Segen, wenn wir das tun, diese Verheißung zu sagen. Aber auch hier wieder, ähnlich wie in der vergangenen Woche, es ist nicht einforderbar, sondern sagen ihr Kinder, das heißt, es ist an die Kinder gerichtet gegenüber den Eltern. Die Kinder hören zu und die Eltern an der Stelle dürft ihr wahrnehmen, aber ihr könnt es nicht einfordern. Und umgekehrt das andere letztendlich auch in gleicher Weise. Und Paulus geht es nämlich um den Gehorsam gegenüber den Eltern in Freiheit und in Bindung an Gott. Und da haben wir das nämlich zusammengebunden. Da ist das nämlich auch diese Grenze, die da drin ist. Es ist nicht Willkür des Vaters oder Willkür der Eltern das Wort geredet, sondern Voraussetzung Bindung an Gott. Sonst laufen wir da Gefahr und ich hätte Sorge, hier heil rauszukommen aus diesem Gottesdienst, wenn ich sage, das muss so. Dann würde man sagen, ja, das ist typisch, der fordert den Vater was ein. Und das Zweite eben halt genauso Gottes Ordnung für die christlichen Eltern. Und zwar christliche Kindererziehung beginnt mit dem Bewusstsein, Kinder sind eine Gabe Gottes. Ich habe jetzt so drauf auf den Zucken, weil manchmal habe ich auch den Eindruck, Kinder, ich will nicht sagen, sind eine Strafe, aber eine Herausforderung. Gott weiß genau, welche Kinder wir vertragen können. Ich sage das mal so in Gänsefüßchen. Weil manche Kinder sind einfacher zu handeln, manche sind schwieriger zu handeln oder manchmal kommen die Eltern in das schwierige Alter und manchmal die Kinder. Also so dieses Miteinander, es ist eine wechselseitige Beziehung, aber nicht umsonst heißt es im Psalm 127, also schon im Alten Testament, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, mit ihnen belohnt er die Seinen. Eltern, seid ihr belohnt? Bitte, meistens, ja. Ich finde es gut und ehrlich, wenn wir sagen, ja, meistens. Es gibt auch manchmal eben halt die Schwierigkeiten, die wir haben. Und für mich war eine der wichtigsten Entdeckungen, welchen Stellenwert oder wozu Gott die Pubertät gemacht hat. Wisst ihr, wozu die Pubertät da ist? Ganz einfache Richtung. Damit es den Eltern leichter fällt, die Kinder loszulassen. Wenn die Kinder ungenießlichbar werden, dann sagt er, ja, geh. Dann kannst du auch wiederkommen. Aber dann ist das manchmal so, wo man merkt, ja, hier reiben sich die Kinder in ihrem eigenständig werden wollen. Da prallen dann Interessen aufeinander und nicht immer findet der eine das Verständnis des anderen. Und so, dieses Hin und Her. Und dann heißt es ja letztendlich in dem, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden oder in anderen Übersetzungen ihr Väter, also reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt, ich respektiere die Persönlichkeit meiner Kinder, das Anderssein meiner Kinder, das Andersdenken, das Anderswollen. Die haben andere Richtungen. Ob das immer gut ist, das steht hier gar nicht zur Debatte. Und wenn die Väter besonders angesprochen werden, dann hat das eben halt mit dem Bild damals des Vaters zu tun, als Lehrender, als Fordernder. Und dass der auch in der Gefahr stand, durch zu viel Strenge seine Kinder zu erzürnen oder sie geradezu aus dem Haus zu treiben. Da war nämlich dann wirklich nicht nur ein Reiben, da war dann mitunter ein Polarisieren, ein Gegeneinander. Kinder als Individuen ernst zu nehmen. Und das merken die und das wisst ihr, wenn ihr verschiedene Kinder habt, mehrere Kinder habt. Und ihr sagt, es wäre fies, wenn ihr alle Kinder gleich behandeln würdet. Das geht gar nicht. Es gibt so ein tolles Buch dazu, die 5 Sprachen der Liebe. Das haben wir durchbuchstabiert bei unseren Kindern. Sagen, die sind unterschiedlich. Für das eine Kind ist es die Sprache der Liebe, wenn ich das in den Arm nehme. Aber nehmt man Kaktus in den Arm, ist schwierig. Das andere Kind braucht einfach nur das offene Ohr. Das andere braucht oder erfährt Liebe durch Geschenke und oder durch etwas, was man gemeinsam verbrachte Zeit nennt. Oder. Und dann zu merken, ja, wenn ich allen das Gleiche gebe, das funktioniert gar nicht. Auch wenn wir es vielleicht gerechter empfinden würden, sagen, ja, alle kriegen das Gleiche. Aber der eine fühlt sich geliebt und die andere nicht, weil das ist nicht das Gleiche. Also, es geht hier auf diesem Hintergrund darum, Kinder christlich erziehen zu wollen und gleichzeitig die Autorität nicht mit Gewalt durchzudrücken, sondern auch hier wieder, es geht um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Und es ist manchmal schwer. Bei unserem Umzug von Norden nach Schwelm, da waren unsere jüngeren Kinder ziemlich sauer auf den Papa, weil der mal wieder wechseln musste und sie ihre ganzen Freunde zurücklassen mussten. Es war schwer. Wir sind heulend aus Norden rausgefahren. Mittlerweile haben unsere Kinder gemerkt, es ist gut, dass wir da sind, wo wir sind. Ausbildungsmäßig, partnermäßig, zu sagen, ja, an der richtigen Stelle. Aber in dem Moment, aus dem Vertrauen heraus, miteinander unterwegs zu sein. Erziehung ist nichts für Weicheier. Aber das ist das Wort persönlich, pastoral, nein, persönliche Erfahrung. Dann das andere, Erziehung, auch hier wieder der Schlüssel, ist wirklich wieder dieses Wie. Also Erziehung mit Wort und Tat, wie es dem Herrn gemäß ist, heißt es hier. Das heißt, dem Kind den ihm von Gott zugedachten Platz ausfüllen zu lassen. Das gesteckte Ziel von Gott her für das Kind erreichen zu wollen. Und nicht zu sagen, das Kind muss das wollen, was ich will. Das ist nicht das, was bei Erziehung rauskommt. Sondern ein junger Mensch soll lebenstüchtig werden. Und das geschieht in dem Maße, wie es lernt, sein Leben in Verantwortung vor Gott zu führen. Das ist etwas, was ich mitgeben möchte. Mein Leben oder das Leben in Verantwortung vor Gott zu führen. Wie kann das aussehen? Könnt ihr euch jetzt auch so einen weisheitlichen Spruch mal nennen? Strenge Erziehung bringt ein Kind zur Vernunft. Ein Kind, das sich selbst überlassen wird, macht seinen Eltern Schande. Erziehe dein Kind mit Strenge, dann wird es dir viel Freude machen. Wie sah es bei euch zu Hause aus? Genau so. Aber gehen wir mal etwas tiefer. Ich möchte euch so vier Dinge nennen, wo ich merke, was hilft, was helfen kann. Und zwar unseren Kindern die Geschichte von Gottes großen Taten und Gottes großer Liebe weiterzugeben. Also das, was wir eigentlich per Lied versucht haben abzubilden. Genau das. Die Geschichte Gottes lebendig zu machen und deutlich zu machen. Gott liebt dich. Und er hat mit dir eine Geschichte. Und genauso wie mit mir. Oder unseren Kindern Werte zu vermitteln, die ihnen dabei helfen, sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden, wo die Werte sich immer wieder verändern oder wo die selber gestaltet werden. Und nicht einfach sich an das anzupassen, was gerade eine Mehrheit hat. Und dieses In und Out dann zu sagen, daran orientiere ich mich. Guck in der Zeitung, was hat den Daumen hoch, dann bin ich dabei. Und was den Daumen runter hat, nein. Oder ein weiteres und vielleicht das Schwerste. Seid sicher, ihr seid ein Vorbild für eure Kinder. Zum Guten oder zum Schlechten. Und ich habe bei manchen Dingen allen Ernstes auch durch ein negatives Bild meines Vaters gelernt. Dass ich gesagt habe, so will ich nicht mit meinen Kindern umgehen. Mein Vater hat sich geändert, kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich habe ein für mich geheiltes Bild und einen geheilteren Umgang mit meinem Vater. Aber auch da zu sagen, nein, ich habe auch daraus lernen können und zu sagen, das mache ich anders. Bewusst und entschieden und gezielt. Und dann zu erleben, wie Kinder das uns wahrnehmen. Und seid sicher, Kinder beobachten euch. Ob ihr wollt oder nicht, ihr seid die erste Adresse, die gucken drauf. Wir können Kinder nicht zum Glauben zwingen, wir können Glauben nicht auf Flaschen ziehen oder auf Kinder ziehen, aber wir können ihnen Jesus lieb machen. Das ist eine Chance. Und nicht zuletzt, auch das gehört für mich mit dazu, Kinder vor falschen Wegen zu warnen, Warnschilder aufzustellen. Ich kann ihnen falsche Entscheidungen nicht abnehmen. Ich muss sie laufen lassen. Oder ich habe mal gesagt, unseren Sohnemann, unserem Jüngsten, ich habe neben ihm gesessen, als er sich seine Finger an einer Kerze verbrannt hat. Ich habe gesagt, lieber in meiner Gegenwart, als wenn er das ausprobiert und ich bin nicht da. Ich habe ihm gesagt, das tut weh und er hat es ausprobiert. Es war nur ein kleines Aua. Aber es könnte schlimmer treffen. Also, sagen, ich möchte meine Kinder auch davor warnen. Und Paulus auch hier wieder, was will Paulus sagen? Dass es darum geht, unsere Kinder in Autorität, in Liebe und in Verantwortung vor Gott zu erziehen. Und dann könnt ihr auch reflektieren, wie habt ihr es selber erlebt? Familienleben ist und bleibt eine Herausforderung. Wichtig ist, dass sich jeder auf seinen Teil, auf seine Aufgabe konzentriert. Allerdings, wenn ich beides habe, wenn ich Eltern habe und Vater bin oder wir Eltern sind, ja, dann nennt man das Sandwich, ne? Das heißt, nach oben und nach unten, in beide Richtungen bist du unterwegs. Aber das einmal zu reflektieren, wie möchte ich denn? Und zum Schluss ein Märchen. Ich wage mal mit einem Märchen zu schließen. Es war einmal ein alter Mann, dem waren die Augen trübe geworden und die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Zu Tisch konnte er den Löffel kaum noch halten und er verschüttete oft Suppe auf das Tischtuch oder die Suppe lief ihm aus den Mundwinkeln. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deshalb musste der alte Großvater schlussendlich hinter dem Ofen in der Ecke sitzen und dort allein essen. Er saß dort und sah betrübt zum Tisch der anderen und weinte. Eines Tages konnten seine schweren Hände den Suppenteller nicht mehr halten. Er fiel zu Boden und zerbrach in 1000 Teile. Seine Schwiegertochter seufzte, ging am nächsten Tag hin und kaufte ihm einen hölzernen Futternapf. Heute würden wir Plastik nehmen. So musste er aus diesem essen. Wie sie nun so dasitzen, sammelt der kleine Enkel von 4 Jahren von der Erde kleine Brettchen zusammen. Was machst du da? Fragt der Vater. Ich mache einen Suppentrog, sagt das Kind. Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin. Da sahen sich die Eltern an, fingen an zu weinen, holten sofort den alten Großvater wieder an den Tisch, ließen ihn von nun an da sitzen und sagten auch nichts mehr, wenn er etwas verschüttete. Lektion gelernt. Kindermund tut Wahrheit kund, an der Stelle vielleicht auch. Wir können von Kindern lernen. Auch wenn das nur ein Märchen war, aber vielleicht manchmal haben Märchen auch so etwas wie ein Stück Spiegel in sich. Haben wir Mut reinzugucken? Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich möchte dir danken für das, was Paulus damals in Gemeinde hineingeschrieben hat, in Familien hineingeschrieben hat. Und wir haben dieses große Vorrecht, Familie sein zu dürfen, Familienleben gestalten zu können. Und auch da, wo wir alleine unterwegs sind, sind doch Kinder unserer Eltern. Wir leben in Beziehungen und wir merken, wie spannend Beziehungen sein können. Und ich möchte dich für mich, für uns bitten, dieses Wie zu gestalten, dieses Wie zu leben im Aufblick zu dir, im Aufblick zu unserem himmlischen Vater. Wir sind Teil seiner Familie. Wir dürfen das leben, wir dürfen Fehler machen. Und danke, dass du uns nicht fallen lässt, da wo wir schief liegen, sondern dass wir ein Leben lang Lernende sein dürfen. Ich bitte dich für mich, für uns, dass du uns etwas von deiner Liebe zu uns Menschen ins Herz hineinschenkst. Liebe zu den Eltern, Liebe zu den Kindern, Liebe zu den Geschwistern, ob in den Familien oder auch in der Gemeinde, in deiner Familie. Danke, dass du gestalten willst. Danke, dass du nicht aufgibst. Danke, dass du zurück und zurecht liebst. In deinem Namen, Jesus Christus, sage ich Amen.